Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Das Tagebuch der Anne Frank. Das ist nicht nur ein Buch, das seit Erscheinen 1947 viel gekauft und gelesen wird. Es ist zu Weltruhm gelangt und bezeugt das Schicksal der jüdischen Frankfurter Familie Frank in Amsterdam. Es beschreibt die Ängste, das Versteck im Hinterhaus und die Hoffnungen des jungen Mädchens Anne Frank. Damit ist es Zeugnis der Verfolgung auch, der Deportation und Ermordung. Wie es dazu kam, dass am 4. August 1944 die Gestapo in Amsterdam vor dem Haus stand, wo sich Familie Frank versteckte, ist unklar. Klar ist, sie wurde verraten. Anfang der Woche erschien in Amsterdam nun ein Buch, an dem Experten einige Jahre gearbeitet haben. Und es will die Frage beantworten können, wer hat Familie Frank verraten? Vermutungen dazu und Theorien gab es schon immer. Der ausschlaggebende Hinweis soll vom jüdischen Notar Arnold van den Berg gekommen sein, behauptet das Buch. Ich habe darüber mit Veronika Nahm gesprochen. Sie ist Direktorin des Berliner Anne-Frank-Zentrums, einer deutschen Partnerorganisation des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam. Das Zentrum erinnert mit Ausstellungen und Bildungsangeboten an Anne Frank und ihr Tagebuch. Also habe ich Veronika Nahm gefragt, wie plausibel, für wie glaubwürdig halten Sie diese Aussagen?
Also für mich reihen sich die neuen Erkenntnisse ehrlich gesagt ein in eine Reihe von Thesen, was hinter der Verhaftung von Anne Frank und den 8 Untergetauchten steckt. Wir haben ja, wenn wir uns die Quellen betrachten, auch die neuen Erkenntnisse haben keine neuen Quellen zutage gefördert, aber wir haben eben keine offiziellen Dokumente aus der Zeit, also dort beim Sicherheitsdienst 1944, dort ist kein Brief eingegangen, beziehungsweise das wissen wir nicht, es gibt die These, es ist vielleicht ein Telefonat dort eingegangen, aber es gibt eben auch die These, dass es gar kein Verrat war, sondern dass das Versteck mehr oder weniger zufällig gefunden wurde im Rahmen einer Razzia, wo es um was ganz anderes ging.
Im Mai 1940, nach 18 Tagen, war die Niederlande von NS-Deutschland besetzt. Arbeitspflicht, Judenverfolgung setzten sofort ein. Es gab eine nationalsozialistische Partei. Das Ganze stieß also auf, ja, ich nenne das mal so, nationalsozialistisches Wohlwollen. Man wollte neutral bleiben, hat sich den Nazis dann wohl mehr oder weniger angedient. Herrschte vielleicht so etwas wie ein Klima des Verrats, könnte man das vermuten?
Also man muss auch sagen, dass wenn man die besetzten, von Nazi-Deutschland besetzten Länder im Vergleich sieht, es in den Niederlanden, in Amsterdam, den größten Streik gegen die antijüdischen Maßnahmen der Nationalsozialisten gab, den sogenannten Februarstreik, auch mit vielen Todesopfern. Insofern, und es gab ungefähr 25.000 Menschen, Jüdinnen und Juden, die versucht haben, sich vor der Verfolgung durch die Nazis zu verstecken. Mehr als beispielsweise in Deutschland. Und diese ganzen Verstecke, die sind ja nur möglich durch Helferinnen und Helfer, und das waren häufig Nichtjuden. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass man in den Niederlanden besonders eine Atmosphäre des Verrats erstmal hatte.
Das Überraschende ist ja auch, dass es sich bei dem Notar Arnold van Berg um ein angesehenes Mitglied, ein Mitbegründer des 1941 eingerichteten, von den Nazis eingerichteten Judenrats handeln soll, dass der vielleicht verraten hat, um seine Familie zu schützen, um seine Haut zu retten, ist aber doch durchaus im Bereich des Möglichen, oder?
Genau, diese These wird jetzt von dem neuen Team vertreten. Generell gibt es solche Fälle in der Geschichte, dass eben verfolgte Menschen von den Nazis erpresst wurden. Und auch hier in Berlin beispielsweise gibt es solche Fälle, die sind sehr vereinzelt, aber es ist im Bereich des Möglichen.
Trotzdem höre ich bei Ihnen eine gewisse Skepsis und Reserviertheit heraus. Also für Sie ist das noch nicht der große Knaller und auch vor allem noch kein endgültiger Beweis.
Für mich ist es kein Beweis. Auch das Forscherteam schreibt ja von 85%, die sie diese These belegen können. Das ist für mich also keine wirklich stichhaltige These. Ich habe das Buch und die Erkenntnisse noch nicht im Einzelnen gelesen. Aber genau, diese ersten Veröffentlichungen überzeugen mich nicht. Und es reiht sich, wie gesagt, für mich ein in eine These, in eine von vielen Thesen, die es für die Erklärung gibt.
Soll, glaube ich, auch erst im März oder Ende März auf Deutsch vorliegen. Könnte es sein, dass das in eine, ja, ich nenne das mal erinnerungs- und gedenkpolitisch neue Phase der Anfeindung vielleicht passt, in eine Großwetterlage, wo an der Singularitätsthese gezweifelt wird, wo vom Katechismus der Deutschen die Rede ist, wo manche sagen, man muss auch das Gedenken revidieren. Meinen Sie, dass das vielleicht so in diese Großwetterlage passt?
Also mit Sicherheit kann so eine Aussage in diesem Sinne instrumentalisiert werden, wenn eben diese Überschrift so stehen bleibt, Anne Frank wurde von einem Juden verraten. Ob dieses, was ich möchte jetzt diesem Forscherteam, das ja auch international zusammengesetzt war, das nicht irgendwie vorwerfen, aber die Aussage an sich kann mit Sicherheit entsprechend instrumentalisiert und missbraucht werden.
Vermutet Veronika Nahm. Sie ist die Direktorin des Berliner Anne-Frank-Zentrums. Wir wechseln zur Bühnenkunst. Das Tanz-Performance-Theater-Kollektiv Shishi-Pop gibt es seit den 90er Jahren und ist damit inzwischen selber schon in die Jahre gekommen. Auch die Avantgarde altert erfolgreich. Da haben sie über die Generationenfrage dann gleich ein Stück gemacht im Berliner Hebel am Ufer. Dance Me. So nennen sie ihren Tanzmarathon, der wie in einer Glamour-Spielshow zwei Teams gegeneinander antreten lässt. Shishi Pop und Gäste. In der Rolle der Alten trifft auf eine Gruppe junger Performerinnen. Die Zeiten, die Auf- und Abtritte sind geregelt, die Teams wechseln. Tanzen die einen, machen die anderen Musik. Herr und Knecht in der Optimierungsarena. Es wird angetrieben, geklagt, geweint, bewundert. Eine schrill-laute Theaterpremiere über Generationen, Ungerechtigkeit, über Jung gegen Alt oder umgekehrt. Barbara Behrendt sah und hörte beides.
In seidenen Bademänteln, Kapuze überm Kopf, laufen Team Blau und Team Pink auf die Bühne wie Boxer in die Ringkampfarena.
Ladies and Gentlemen, Boys, Girls, Gender-Fluid People, welcome to Dance Me. Give it up for Team Jung.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Und das ist das Team Alt.
Und schon geht's in die erste Runde. Vorgestellt werden die Performerinnen und Performer des Gegenteams nicht mit biografischen Daten, sondern mit all den Dingen, die Team Jung und Team Alt nicht voneinander wissen. Schließlich geht es um die unbekannte andere Generation.
Das ist Claudia und wir wissen nicht, welche Partei sie gewählt hat. Das ist Claudia und wir wissen nicht, ob sie heute Lust hat auf diesen Abend oder ob sie einfach nur das Geld braucht.
Und das ist Jan und wir wissen nicht, ob er auf Partys immer eine echte Rakete ist und immer bis zum Schluss bleibt.
Und dann werden noch rasch die Spielregeln erläutert.
Bevor wir beginnen, wollen wir ein paar Sachen klären. Wir haben uns unabhängig voneinander auf diese Show vorbereitet. Darum machen wir jetzt einen Deal. Wenn wir Musik machen, werdet ihr tanzen.
Okay. Und wenn wir die Musik machen, werdet ihr tanzen.
Auf der Bühne ist eine Tanzfläche markiert wie ein Spielfeld. Das Publikum sitzt zu beiden Seiten. Wie beim Basketball ist am Bühnenende eine Leuchttafel angebracht. Hier werden zwar nicht die Körbe gezählt, dafür aber die Dauer angezeigt, die das jeweilige Team tanzen muss. Darüber ein Leuchtbalken, der die Energie der Teams misst und das Glamour-Logo der Show, Dance Me. Unter der Leuchttafel stehen Mikrofone, Musikinstrumente, Laptops. Hier singt das Gegenteam oder legt die Musik auf und erklärt sich jeweils vorab.
Andererseits sind wir die erste Generation, die in eine Welt mit Ablaufdatum hineingeboren wurde, für die Schnee im Winter und Kinder kriegen können, Relikte vergangener Tage und teilweise sogar Luxus sind. Es ist zwar nicht eure Schuld, aber wir geben euch trotzdem die Schuld.
Dann singen sie Born to Die von Lana Del Rey, während die älteren PerformerInnen 5 Minuten lang eine Gemeinschaftschoreografie präsentieren, die an steifen Ausdruckstanz mit verunglücktem Hüftschwung erinnert. Und so wird abwechselnd getanzt und gesungen, Team Alt wählt mal ein Liebeslied aus den 70ern, Team Jung mischt zwischendurch elektronische Clubbeats. Dabei erfährt man leider herzlich wenig über die Generationen, außer dass die Ältere mehr Instrumente spielt und musikalischer ist, während die Jüngere besser tanzt und genderdivers die kurzen Röckchen flattern lässt. Hier und da werden noch ein paar Klischees über zu frühen Pornokonsum der Jungen und den Einkauf im Bioladen der Älteren zitiert. Die Alten verstehen sich aufs augenzwinkernde Mahnen, die Jungen aufs bockige Motzen. Nun war Shishipop noch nie eine Gruppe, die mit analytisch durchdrungenen Abenden überzeugt hat. Doch in ihren besten Arbeiten verbindet sie konkret Biografisches und Intimes mit recherchiertem Material zu einer humorvollen, charmanten Mischung. Dass Dance Me nun derart oberflächlich bleibt, wäre nicht so schlimm, würde die Gameshow wirklich Spaß und Unterhaltung bringen. Aber 10 Minuten können eine Ewigkeit sein, wenn man 5 Menschen bei ihren etwas ungelenken Techno-Moves zuschaut. Auch das Tauziehen und das Tanzen mit Orangen erinnert eher an Kindergeburtstage vor 30 Jahren. Nur am Ende, als die Lebenszeit von Team Alt auf dem Energiebalken abgelaufen ist und es von den Nachwuchsperformern in den Tod verabschiedet wird, klingt das kurz mal richtig bissig.
Ehrliche Worte jetzt. Shishipop, ihr galt euch auf unsere Revolte auf. Ihr Shishipop mögt es, wenn wir euch widersprechen und auf wild tun. Gleichzeitig, und das geht nicht nur an euch, sondern auch auf eure vermeintliche Generation, erwartet ihr so viel fucking Professionalität und Erwachsensein?
Darüber hinaus ist der Punktestand in den Rubriken Erkenntnisgewinn und Unterhaltung jedoch auf geringem Level.
Meint Barbara Behrendt über Dance Me, Shishipops neues Stück am Berliner Hebbel am Ufer. Die Corona-Pandemie-Inzidenzzahlen steigen und steigen seit Tagen und die Debatte um die Impfpflicht spitzt sich zu. Kosten zu vermeiden, nicht in Triage-Situationen zu kommen, hohe Inzidenzen vermeiden, die Bequemlichkeit des Abwägens verlassen, sind legitime Gründe für eine Impfpflicht, weil die Kosten des Nichthandelns im eigentlichen und übertragenen Sinne zu groß sind. Und das relativ geringe Risiko einer Impfung und einer Impfpflicht seien insgesamt zumutbar. Das sagt Verfassungsrechtler und Verwaltungsgerichtsbarkeitsspezialist Klaus Ferdinand Gerditz. Er lehrt öffentliches Recht an der Universität in Bonn und ihn habe ich gefragt, haben denn die Zögerer, die Skeptiker Unrecht? Sind das alles, mit ihren Worten gesprochen, Rebellionsromantiker?
Viele davon jedenfalls. Es gibt sicherlich auch welche, da sollte man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, die sich noch nicht haben impfen lassen, weil sie schlicht zu träge sind, sich nicht mobilisieren können. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, es ist, diese Termine zu bekommen, dahin zu gehen, ist für manche eine psychische Barriere. Wir haben sicherlich auch welche, die das rein hedonistisch angehen und sagen, ich will mir das nicht antun, sollen sich die anderen impfen lassen. Hauptsache, ich habe meine Freiheit wieder. Aber dann haben wir einen ganz breiten Block an Personen, die tatsächlich, bei dem das Rebellische im Vordergrund steht und die sich gerne als die ja, Aufständischen inszenieren wollen, teilweise auch aus der festen Überzeugung in einem befremdlich irrlichternden Weltbild, dass man hier bereits in einem autoritären Staat angekommen sei. Diese Narrative, die hier ausgepackt werden, sind ja nicht völlig neu. Wer das über die letzten vielleicht 10 Jahre beobachtet hat, sieht ja immer wieder dieselben Leute und immer wieder dieselben Erzählungen, die aufgewärmt werden. Früher war es halt in der sogenannten Flüchtlingskrise, war es die Merkel-Diktatur, die angeblich dem Volk hier zu viel zumuten wolle und dass ein Volk vorbei regiere. Jetzt kommt dasselbe mit der Impfung. Und ich glaube schon, dass dahinter eher eine Verklärung des Rebellischen, des Aufständischen steht, mit dem sich diese Menschen identifizieren und dann entwickelt sowas eben auch eine Gruppendynamik. Das Internet mit seinen vielen Bubbles erleichtert ja solche sozialen Prozesse auch.
Was erwidern Sie denn, wenn Verwaltungsleute oder Beamtenvertreter sagen, eine Impfpflicht ohne Kontrolle, die ist am Ende nur ein Papiertiger? Denn zur Rechtspraxis zählt ja auch sowas, ich benutze Ihre Worte aus einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass es sowas wie graduelle Durchsetzungsdefizite gibt. Haben wir da einen vielleicht etwas übertriebenen, hypertrophen Freiheitsbegriff?
Also als Jurist würde ich mit irgendwelchen abstrakten Freiheitsbegriffen ohnehin nicht hantieren. Die sind überflüssig. Aus rechtlicher Sicht haben wir Grundrechte und in diese Grundrechte kann eingegriffen werden, wenn ich hinreichende Rechtfertigungsgründe habe und die Verhältnismäßigkeit beachte. Irgendeinen abstrakten Freiheitsbegriff brauche ich dafür nicht. Wenn wir gute Gründe haben, durch eine Impfung das Pandemiegeschehen eher wieder in eine Normallage zu überführen, wird das angesichts der hohen Kosten, vor allem am menschlichen Leid durch Erkrankungen und Todesfälle, meines Erachtens relativ problemlos zu rechtfertigen sein. Die Frage der Rechtsdurchsetzung ist davon zu trennen. Ein von vornherein nicht durchsetzbares Instrument wäre nicht nur überflüssig, sondern auch verfassungsrechtlich bedenklich. Nur sind Durchsetzungsdefizite im Einzelfall in allen Rechtsbereichen natürlich präsent. In aller Regel reicht es aus, dass wir geltendes Recht selektiv durchsetzen. Wenn man beispielsweise stichprobenartig kontrolliert an den einschlägigen Hotspots, also zum Beispiel in Fußgängerzonen, vor der Diskothek, dann muss jeder damit rechnen, gegebenenfalls einen Nachweis erbringen zu können. Wenn ich dann mit deutlichen Sanktionen Bußgelder verhänge, kann das auch eine Steuerungswirkung haben. Die allermeisten Menschen halten sich dann am Ende doch an die Regeln und kalkulieren weniger ihre Chancen, erwischt zu werden oder nicht erwischt zu werden.
Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hat davor gewarnt, dass in der Corona-Protestszene, so unterschiedlich die ist und so sehr die eine Melange aus unterschiedlichsten Gruppen ist, sich auch Staatsfeinde befinden, antidemokratische Kräfte. Kurz gefragt, werden Extremisten vielleicht bedient, weil sie aus krisenhaften Situationen Kapital schlagen, und würde eine Impfpflicht denen vielleicht den Wind aus den Segeln nehmen?
Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Einerseits kann man so argumentieren, das hat eine gewisse Plausibilität. Andererseits besteht natürlich auch umgekehrt das Risiko, dass so eine Impfpflicht erst recht Mobilisierungspotenzial gerade für Gewalttäter entfaltet. Ich bin kein Sozialwissenschaftler, deswegen kann ich schwer beurteilen, wie die Gewaltbereitschaft in so einem Fall einzuschätzen wäre. Ich würde aber insgesamt vor allem mit in Betracht ziehen die Notwendigkeit, dass der Staat die Bereitschaft zeigen muss, geltendes Recht durchzusetzen und die Menschen zu schützen, gerade auch gegen militantes Auftreten selbsternannter Rebellen. Ich glaube, dass die Verunsicherung und der Vertrauensverlust in staatliche Institutionen am Ende größer ist, wenn er sich irgendwelchen Rechtsextremisten und Esoterikern beugt, als wenn er seine Entscheidung vernünftig trifft und dann sagt, so, und das setzen wir jetzt auch durch und gegen Gewalt gehen wir auch entschlossen vor.
Halten Sie eine Impfpflicht ohne Gesetz für gangbar?
Nein, das denke ich nicht. Die Impfpflicht ist vielleicht kein wahnsinnig intensiver Grundrechtseingriff im Vergleich zu anderen, hat aber doch aufgrund dieser Überwindung der Schwelle der Körperlichkeit eine gewisse Relevanz. Angesichts dessen würde ich eine parlamentsgesetzliche Grundlage für erforderlich halten. Eine reine Rechtsverordnung wäre hierfür nicht ausreichend. Andere Impfpflichten, die es bisher gab, hat man im Übrigen auch gesetzlich abgesichert.
Sagt und meint Verfassungsrechtler Ferdinand Gerlitz. Die Inzidenzzahlen, sie steigen, aber erst kürzlich, da hat die Berlinale mitgeteilt, am Festivalprogramm in abgespeckter Präsenz festzuhalten. Morgen in 3 Wochen, da ist es schon wieder soweit, da beginnt die 72. Ausgabe der Filmfestspiele Berlin. Zur Überraschung vieler aber findet sie in Omikron-Hochzeiten als Präsenzfestival statt. Fast ein Viertel weniger Filme soll es geben, keine Partys. Kontakte und Mobilität werden reduziert, da wo möglich. Aber das Gemeinschaftsgefühl im Kino, das sei nun mal zentral für die Berlinale, so sagt es heute Vormittag Festivalchef Carlo Chatrian, als er bei der digitalen Pressekonferenz das Wettbewerbsprogramm vorstellte. Dazu und zur Optimismusoffensive nun Kultur-Heute-Redakteurin Maya Elmenreich.
So eine Art Optimismusoffensive hatte das Leitungsduo der Berlinale ins Netz geladen. Genau dorthin also, wo die kommende Festivalausgabe nicht stattfinden wird. Es gehe schließlich um die Sichtbarkeit des Filmes und der Kultur, betonte Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Sie und Carlo Chatrian hatten vor einer Woche ja ordentlich Applaus von Kulturpolitik und Verbänden dafür geerntet, dass sie die Filmfestspiele Mitte Februar vor Ort in Berlin stattfinden lassen. Genau dann also, wenn, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt mutmaßt, die Omikron-Welle am höchsten sein wird. So wirkte es auch fast ein wenig wie die Verlesung der jüngsten RKI-Statistiken, als sich Carlo Chatrian bei der Vorstellung der Wettbewerbsfilme an Zahlen festklammerte. 18 Filme, darunter 17 Weltpremieren, 2 Debütfilme. 12 der vertretenen RegisseurInnen waren schon mal bei der Berlinale, 8 von ihnen im Wettbewerb, 5 sogar durften sich bereits über eine Bärenauszeichnung freuen. Und das einst selbst gesteckte 50-50-Ziel verfehle man auch nur knapp, mit 7 weiblichen RegisseurInnen im Wettbewerb. Zahlen über Zahlen also, und dahinter eine Berlinale, die im Wettbewerb auf Bekanntes setzt. Kinonestwärme in unsicheren Zeiten durch vertraute Regienamen und berühmte Schauspielgesichter. Der Franzose François Ozon liefert den Eröffnungsfilm, gefolgt von seiner Landsfrau Claire Denis. Mit dabei auch Festivallieblinge wie Hang Sang-soo aus Südkorea, Denis Coté aus Kanada oder der italienische Altmeister Paolo Taviani. Und aus Deutschland? Da darf man sich freuen auf einen Liebesfilm von Nicolette Krebitz mit Sophie Reuss in der Hauptrolle. Und freuen auf den neuen Film von Andreas Dresen, Rabije Kurnaz gegen George W. Bush, der Kampf einer Mutter um Gerechtigkeit für ihren Sohn. Eine Filmgeschichte nach wahren Begebenheiten. Dass die wahren Begebenheiten in 3 Wochen die Berlinale nicht überrollen werden, das kann man den mutig trotzigen Filmfestspielen nur wünschen für ihre Rückkehr in den analogen Kinosaal.
Erwartungsvoll ist unsere Redakteurin Maya Elmenreich. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig geht es jetzt zunächst nochmal um die Documenta 15.
Wir müssen reden, heißt es aus den Reihen der Documenta-Verantwortlichen oder etwas ausführlicher und auf Englisch We Need to Talk, Art Freedom Limits. So der Arbeitstitel eines Expertinnenforums, zu dem die Documenta zeitnah einladen will. Stimmen aus verschiedenen Bereichen, darunter Holocaust- und Antisemitismusforschung, werden in eine Debatte eintreten, um das Grundrecht der Kunstfreiheit zu diskutieren, heißt es. Hintergrund sind die Vorwürfe gegen Mitglieder des Kuratorinnenkollektivs Juan Grupa, antisemitisch zu sein. Rückendeckung erhielten die Documenta und Juan Grupa von den 3 ehemaligen Kasseler Oberbürgermeistern Wolfram Briemeyer, Hans Eichel und Bertram Hilgen. Wir warnen eindringlich vor dem Versuch, die künstlerische Freiheit des Kuratorenteams der Documenta 15 anzutasten und dafür den Aufsichtsrat der Documenta zu instrumentalisieren, teilten sie heute in einer gemeinsamen Erklärung mit. Amir Gudarzi ist für sein Theaterstück Wonder Womb mit dem diesjährigen Kleist-Förderpreis ausgezeichnet worden. Der Text zeichne mit großer sprachlicher Genauigkeit ein Panorama über die Welt, schreibt die Jury zur Begründung. Im Mittelpunkt steht das Erdöl als Motor des Kapitalismus und Grund für Kriege und Kämpfe. Der wichtige Nachwuchspreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker ist mit einem Preisgeld von 7.500 Euro verbunden und der Garantie, dass das Gewinnerstück uraufgeführt wird. Im Falle von Wonder Womb ist das für den 17. September am Theater Marburg geplant. In Rom, da war eigentlich die Versteigerung einer Villa geplant, die ein einzigartiges Wandgemälde von Caravaggio aufweisen kann. In Zeiten steigender Immobilienpreise und immer mehr Geld in den Händen einiger weniger, die dann nicht wissen, wohin damit, war die Hoffnung groß, dass der laut Verkäufer Minimalpreis von 353 Millionen Euro beim ersten Mal erreicht wird. Das hat nicht geklappt. Beim nächsten Mal wird es teurer, 471 Millionen Euro heißt es. Aber neben dem Caravaggio gibt es auch noch viele Zimmer und einen Garten. Er war einer der ersten Schwarzen, der im Modebusiness eine prominente Rolle spielte. André Leon Telly. Jetzt ist der frühere Kreativdirektor des Magazins Vogue gestorben. Telly war eine schildernde Persönlichkeit, die selbst in der an schrägen Figuren nicht armen Modewelt auffiel. Vorzugsweise in weite Kaftane gekleidet, meistens mit einer Sonnenbrille auf der Nase, verfolgte er die Schauen weltweit und verfasste Beiträge unter anderem für die New York Times. Der Afroamerikaner nutzte seine Stimme auch für mehr Diversität in der Branche. Telly wurde 73 Jahre alt. Und noch eine traurige Nachricht, auch der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist tot. Er spielte an der Seite von Isabelle Huppert, verkörperte auf der Leinwand Yves Saint Laurent und stand für Xavier Dolan in dessen Film »Einfach das Ende der Welt« vor der Kamera. Für diese Rolle erhielt er den César. Er wurde nur 37 Jahre alt.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Michael Köhler. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, ausführlich darin das Ukraine-Krisenmanagement und die Deeskalationserwartungen an Russland.